Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Was war das für ein vierter Advent am Sonntag in der Hölle Nord in der Flens Arena? Mit 36-23 hat die SG den THW Kiel ja aus der Halle gefegt. Anders kann man es nicht sagen. Es war der höchste SG-Sieg jemals in einem Derby. War ein ganz toller Tag für den Verein, natürlich auch für die Fans. Und damit an euch da draußen ein herzliches Willkommen zur neuen Hölle Nord-Folge, zur letzten Hölle Nord-Folge 2022. Sagenhaft, es ist schon wieder ein Hölle Nord-Jahr vorbei. Zum Glück gibt es in der richtigen Hölle Nord, so nenne ich sie jetzt einfach mal, noch zwei Heimspiele. Heute sitzt mir eine Frau gegenüber, die bei den Heimspielen der SG auch immer sehr präsent ist, weil sie da irgendwie immer irgendwo rumwuselt. Sie macht die Pressekonferenz nach dem Spiel. Neuerdings stellt sie auch die Gegner vor dem Spiel. Ich glaube, wir haben heute relativ viel zu besprechen und ihr ahnt es vielleicht schon, wer da ist. Pressesprecherin Isabel Hofmann. Moin, Isa.
Moin, Yannick. Danke und schön, dass ich bei dir sein darf. Vielen Dank.
Genau, also Isa führen wir sofort, ne?
Passt.
So haben wir es ja immer gemacht. Wollen wir nicht zu förmlich werden hier. Ja, die Hölle Nord hat Sonntag ganz schön performt, ne? Genauso wie die Mannschaft.
Es war unglaublich. Also wenn ich das höre, was du eben abgespielt hast, da hat man so ein breites Grinsen. Ich hoffe, man hört das auch. Das war so, so gut und das tat so gut. Also wir hatten eine Wahnsinnsatmosphäre. Die Fans haben richtig Gas gegeben und dann ist dieser Flow gekommen und diese Stimmung so aufgekocht und dann lief das einfach. Also ja, war unglaublich schön und wir haben dem THW ordentlich einen mitgegeben, glaube ich.
Das kann man so sagen. Gestern Abend war in Neumünster die Wahl zur Mannschaft des Jahres, in Schleswig-Holstein Sportler des Jahres, Sportlerin des Jahres. Der THW ist Mannschaft des Jahres geworden, sicherlich auch verdient, können wir an dieser Stelle sagen.
Glückwunsch kann man natürlich sagen.
Pokalsieg geholt. Aber Viktor Schilagi, Steffen Weinhold und Patrick Wiencheck waren da und man merkte denen schon noch an, dass das so ein bisschen noch in den Knochen hängt. Und es ist schon verrückt, wie schnell es im Sport gehen kann. Vor zwei Wochen saß Holger Glandorf hier, ziemlich genau zur gleichen Uhrzeit sogar. Wir sind am Dienstag, die Folge erscheint heute noch. Da haben wir natürlich über die Krise bei der SG gesprochen. Und seitdem gab es vier Siege, vier deutliche Siege. Merkst du das auch bei euch auf der Geschäftsstelle im Moment, dass so ein kleiner Stimmungsaufschwung da ist?
Ja, absolut. Also ich bin ja auch viel in der Halle, in der Duburg-Halle und mit der Mannschaft unterwegs. Und das merkt man dann schon, dass die Stimmung eine andere ist, dass das Arbeiten insgesamt, glaube ich, für alle, auch für meine Kollegen auf der Geschäftsstelle vielleicht, ein bisschen einfacher ist. Mit Siegen im Rücken gestaltet sich die Woche doch dann irgendwie ein bisschen entspannter und einfacher. Das kann man schon sagen, ja.
Ja, wir behalten das weiter im Auge. Wie gesagt, noch zwei Spiele dieses Jahr. Donnerstag Pokal gegen den HSV, auch ein ganz wichtiges Spiel. Die SG hat im Pokal seit 2017 nicht mehr das Viertelfinale erreicht. Insofern wird es mal wieder Zeit. Und am 27. kommt die HSG Wetzlar. Und ich würde sagen, zwei Siege und die Welt ist wieder ein bisschen mehr in Ordnung.
Boah,
die Handballwelt,
toll.
Die Flensburger Handballwelt.
Ja. Ja, mit dem Derby-Sieg im Rücken und dann natürlich den Pokalfight. Ich hoffe, dass das Aufwind gibt und das Selbstvertrauen auch am Donnerstag noch da ist und dass wir vielleicht wieder so eine tolle Atmosphäre kreieren können, sodass die Jungs da voll in Flow kommen. Das wäre schon ziemlich cool.
Ja, wie ist die Ticketsituation? Hast du da schon was gehört?
Nee. Tatsächlich noch nicht, nee. Nein.
Aber müsste ja eigentlich ganz gut gelaufen sein, auch vor Weihnachten.
Auf jeden Fall, ja.
Also hatte der ein oder andere eine Karte im Nikolausschuh.
Über fünf sollten wir schon sein, ja.
Ja. Isa, wir haben, ja, Samstag ist Heiligabend. Unglaublich. Weihnachtszeit, was für dich?
Ist noch irgendwas zwischen den Spielen? Ich weiß es nicht.
Ja, wir haben so eine sogenannte Adventszeit.
Ja, stimmt, da war was.
Eigentlich mit die schönste Zeit im Jahr, finde ich. Was sagst du?
Ja, absolut. Die schönste Zeit im Jahr, aber irgendwie auch immer die stressigste. Also Weihnachten kommt ja dann doch immer schneller, als man meint. Plus die ganzen Spiele, das ist schon immer viel. Aber auch die schönste Zeit, ja. Mit Kerzen und Kamin, das ist schön.
Ja. Und weil am Samstag Weihnachten ist, machen wir den Fragen-7-Meter heute ganz weihnachtlich.
Mhm.
Wir starten direkt durch. Welchen Weihnachtsfilm musst du in der Adventszeit gucken?
Tatsächlich Liebe, Love Actually.
Darf nicht fehlen.
Der darf nicht fehlen.
Der darf nicht fehlen. Hast du einen Weihnachtsbaum?
Ja.
Welches Weihnachtslied kannst du rauf und runter hören und vielleicht sogar mitsingen?
Last Christmas.
Tatsächlich?
Ja, ich lieb's auch. Also ich glaube, ich bin eine der wenigen, denen das nicht auf den Zeiger geht. Aber ich freue mich immer, wenn ich's höre.
Ja. Ich gehe da mit dir. Ich kann es auch immer wieder hören. Aber ja, man hasst es oder man liebt es.
Genau,
so, ja. So ist das. Wer ist aus deiner Sicht der größte Weihnachtsfan bei der SG?
Boah, der größte Weihnachtsfan? Boah, kann ich gar nicht so sagen. Ich tippe einfach mal und würde sagen, mein Kollege Daniel Bohr liebt Weihnachten. Aber ich weiß es nicht.
Daniel Bohr, ja. Vielleicht hören wir von dem heute sogar noch was. Wer weiß.
Okay.
Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
Jein, eins fehlt noch.
Eins fehlt noch, mhm. Okay, aber das ist ja ganz gut. Hast noch ein paar Tage Zeit.
Ja.
Wie viel Kitsch darf sein in der Adventszeit?
Oh, gar nicht so. Ich bin, glaube ich, eher ein Grinch. Es gibt ja auch so Grinchs und Hus. Ich bin eher ein Grinch. Aber ich mag es gemütlich, aber zu viel Kitsch, nein, sollte es zu Hause nicht sein. Bei anderen ja, da mag ich das, aber nicht bei mir zu Hause.
Und die letzte, was ist dann dein Lieblingsweihnachtsgebäck?
Die Zimtsterne von meiner Mama.
Oh, das ist eine schöne Antwort.
Ja.
Kommen die denn immer per Post? Weil du wirst ja, das haben wir schon mal gehört, du warst ja schon mal im Podcast, damals mit Jöran Söger zusammen und mit Stefan Kneinal-Stede, der war uns zugeschaltet. Wir haben über die Doku Inside SG Flensburg-Handewitt gesprochen.
Ja.
Und da haben wir schon gehört, dass du eigentlich von weiter weg kommst.
Das stimmt, die kommen per Post. Ich habe letzte Woche dann mal gefragt, wo mein Paket bleibt, aber ich rechne eigentlich die Woche jeden Tag damit, dass da noch was kommt.
Sehr schön. Isa, obwohl du schon mal da warst, aber wie gesagt, du warst nicht alleine da letztes Mal, hast du gesagt, ja, ein bisschen nervös bist du schon, weil eigentlich schickst du die Jungs immer nur hier hin, macht mal. So, mhm. Jetzt bist du aber selber fällig und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht lockern wir das Ganze gleich mal zu Beginn ein bisschen auf und lassen erstmal andere Leute was sagen.
Oha.
Und da fangen wir mal direkt mit eurem Geschäftsstellenleiter Nils Geißler an.
Oha. Mhm.
Und Gebäck war auch schon ein ganz gutes Stichwort an der Stelle.
Mhm. Hallo Yannick, hier ist Nils aus der SG-Geschäftsstelle. Ich hätte auch noch eine Frage an Isa zu stellen. Und zwar, wo sie denn das tolle Backen gelernt hat und wo sie ihre herrlich trockenen Kuchenrezepte her hat. Bis dann, ciao.
So.
Das ist gemein. Ich habe meinen Einstand damals gegeben vor 4,5 Jahren bei der SG und bin ja in eine neue Wohnung gezogen, wo ich den Backofen nicht so kannte. Ich muss zugeben, ich bin auch jetzt nicht die begnadetste Bäckerin und auch nicht die begnadetste Köchin. Und ich musste den Kuchen zweimal machen, weil ich mich ein bisschen an diesen Backofen rantasten musste. Und seitdem kriege ich das immer wieder aufs Brot geschmiert, dass mein Einstandskuchen ja zu trocken war. Aber ja, die anderen Kollegen verneinen das. Aber Nils ärgert mich immer gerne damit, ja.
Okay, ja. Hat man einmal so einen Ruf, dann hält er sich.
Genau.
Isa, du bist im Prinzip aus zwei Gründen hier. Einmal, weil ich sowieso immer gerne mal hinter die Kulissen blicke bei der SG. Wir hatten ja auch schon mal Daniel Bohr hier, Jan von der Wiel. Wir haben immer mal Fans hier. Jana war schon mal hier, Physiotherapeutin. Eine eurer Physiotherapeutinnen. Aber es gibt auch einen zweiten Grund. Und zwar verlässt du die SG zum Jahreswechsel nach 4,5 Jahren. Und da musst du uns natürlich mal kurz erklären, wieso, weshalb, warum und was planst du?
Ja, tatsächlich ist das jetzt so gekommen, dass ich die SG verlasse, habe den Handball absolut lieb gewonnen, so wie er ist. Aber trotzdem spüre ich und fühle, dass es für mich an der Zeit ist, auch nochmal was Neues zu machen, mich weiterzuentwickeln, eine Aufgabe abseits des Sports anzunehmen, die mich absolut reizt, wo ich total Bock drauf habe, wo ich auch weiß, dass mich das nochmal auf eine ganz andere Art fordern, aber auch fördern wird. Und da bin ich sehr gespannt, freue mich riesig drauf. Und ja, es ist irgendwie an der Zeit für den nächsten Step für mich. So fühlt sich das für mich zumindest irgendwie an. So schwer mir das fällt, weil das Herz absolut an der SG hängt, das kann man nicht anders sagen. Das ist so schnell gegangen irgendwie und so eine totale Identifikation mit dem Verein, dem Umfeld und auch Flensburg. Also das hätte ich nie gedacht, dass man hier so ankommen kann. Das bin ich. Und trotzdem ist es für mich an der Zeit, irgendwie trotz der ganzen Emotionalität einfach jetzt einen neuen Schritt zu gehen und mal raus aus diesem Hamsterrad. Ich meine, du kennst das. Wir sind immer tagesaktuell, wir haben immer viel um die Ohren.
Ja.
Und ich muss sagen, ich freue mich auch mal auf ein freies Wochenende und ich bin sicherlich auch in der Halle und werde das Spiel privat verfolgen, aber ich habe einfach nicht mehr diesen Druck, ständig irgendwie noch was zu veröffentlichen oder zu machen. Darauf freue ich mich sehr, das einfach nochmal ganz anders zu genießen. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass mir das absolut fehlen wird. Wir haben viele Siege gefeiert, viel gelacht, viel geweint auch. Also es gab auch Tränen. Es ist einfach eine Emotionalität, die man einfach in anderen Jobs wahrscheinlich so nicht hat. Und das wird mir sehr, sehr fehlen. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass ich mich freue, dass du mich vielleicht nicht mehr Sonntagabend anrufst, weil irgendjemand verletzt ist.
Wir waren immer rücksichtsvoll.
Das stimmt. Das stimmt. Nein, ja, aber das wird mir auf jeden Fall super fehlen, ja.
Wir haben schon rausgehört, freie Wochenenden, das heißt, du wechselst jetzt nicht zu einem anderen Profisportverein in die Presseabteilung, sondern gehst aus dem Sport raus.
Genau, ich gehe in die Unternehmenskommunikation, in die Wirtschaft, also aus dem Sport raus. Habe ich auch lange gehadert, ob ich das machen soll, überhaupt den Entschluss zu fassen, aus dem Sport rauszugehen. Aber ja, es gibt eine tolle Aufgabe, die mich sehr reizt, ein Angebot, was mich angesprochen hat, das Gesamtpaket total überzeugt. Deswegen freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe, aber ich habe ja noch ein bisschen.
Wann wechselst du?
Ab Februar, genau. Also Februar. Ich habe jetzt dann den Januar einmal auch komplett frei. Darauf freue ich mich, nochmal so einen Cut zu haben und mich von der SG zu trennen und zu lösen. Ja,
ja. Ich glaube, das vereint unsere Berufe, dass man nicht so auf die Uhr guckt, auch gar nicht gucken kann vielleicht, weil es natürlich sehr turbulent hin und wieder zugeht und man morgens oftmals gar nicht so genau weiß, was eigentlich am Tag so passieren wird. Aber was du gesagt hast, der Spaß entscheidet da ganz viel und da kann man ganz viel mit kompensieren. Und das ist natürlich immer so im Sport, ne? dass da irgendwie diese Emotion da ist, dass da Herzblut da ist, dass man für eine Sache fiebert, das hilft dann.
Absolut. Also gerade dieser Derby-Sieg, der trägt jetzt durch die nächsten 2 Wochen, kann man ja fast so sagen. Es ist so viel Arbeit vor diesem Derby und alle kochen das so hoch. Und es sind so viele Anfragen, Medienanfragen aus zig verschiedenen Ecken. Viel, was wir bedienen natürlich auch, wo man dann immer denkt, okay, hey, es ist auch einfach nur ein Handballspiel. Und es wäre ja schön, wenn dieses Medieninteresse auch mal bei den anderen Spielen so wäre und nicht eben nur beim Derby. Aber es ist immer viel, es wird heiß gekocht und wenn das dann natürlich in so einem Sieg endet und dann fällt auch so viel ab und es ist einfach wunderschön und das macht einfach riesengroßen Spaß.
Wie viele Journalisten waren am Sonntag beim Derby?
Knapp 38 waren akkreditiert mit Fotografen und Journalisten, also das war volle Hütte. Wir hatten nur noch einen Platz frei oben auf der Pressetribüne, also das ist schon, war jetzt seit Corona auch das erste Mal, dass es so viel los war, ja.
Ja, wie viele kommen gegen Hamm-Westfalen, ohne jetzt despektierlich gegenüber Hamm-Westfalen zu sein?
Na, lass es. Ich meine, man muss immer die Dauerakkreditierten, wie euch zum Beispiel, die regelmäßig über uns berichten, die haben ja ihre Dauerakkreditierung, da würde ich sagen, da sind wir 10.
Ja, ja, das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
Ja, absolut.
Vom Interesse. Insgesamt haben sich 3 deiner Kollegen und Kolleginnen zu Wort gemeldet. einer konnte sich nicht kurz fassen. Du kannst dir vielleicht schon denken, wer das war.
Oh Gott.
Aber er hatte das auch vorher angekündigt. Und ich bin ihm sehr dankbar, weil er das sozusagen für mich organisiert hat. Und wir hören mal, was er dir sagen möchte.
Hallo Isa, du bist gerade bei Yannick im Podcast. Da wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß. Ja, wir haben einen ganz persönlichen Bezug zueinander, denn wir haben durch eine gute Freundin von uns den Kontakt zueinander gefunden. Und so hast du dich vor 4,5 Jahren auf den Weg nach Flensburg gemacht und zu uns zur SG. Ich hatte auch noch das Glück, 4,5 Jahre lang genau hinter dir sitzen zu dürfen. So hatten wir sehr, sehr viele spannende, interessante und lustige Gespräche. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken und wünsche dir natürlich auf diesem Wege für die Zukunft alles erdenklich Gute. Und ich bin mir absolut sicher, dass wir uns auch in der Rückrunde in den nächsten Jahren hier bei uns in der Flens Arena sehen und treffen werden und vielleicht auch mal einen kleinen Glühwein oder
Piccolo oder was auch immer zusammen trinken werden. Da bin ich mir absolut sicher. Ich weiß nur nicht, was unser Postbote jetzt macht. Der hat ja im Schnitt 4 bis 5 Pakete die Woche zu dir in die Geschäftsstelle gebracht. Dem armen Kerl müssen wir es jetzt erstmal sagen, dass er quasi eigentlich gar nicht mehr liefern braucht, beziehungsweise dass er die ganzen sein Workout, das er ja immer hatte, bei uns im dritten Stock zu kommen, dann jetzt erstmal woanders machen muss. Ich wünsche dir hier noch viel Spaß, liebe Isa, und wir sehen uns ganz, ganz bald. Bis dann. Tschüss.
Auch hier sind wir auf die Erklärung gespannt. Vielen Dank an Daniel. Ja, Daniel Bohr war das.
Vielen,
natürlich.
Vielen Dank, lieber Daniel, wenn du das jetzt hörst, für deine ganz liebe Nachricht. Total süß. Es war auch immer schön, dass du hinter mir gesessen hast. Das hat mir viel Sicherheit gegeben, muss ich sagen. Das war schön. Ja, was soll ich sagen? Im Büro, da ist immer jemand zu Hause, dann wird das nicht irgendwie zur DHL-Packstation gepackt oder so. Deswegen kommen meine Pakete, von denen ich wenig bekomme in der Woche, ab und zu dann mal in der Geschäftsstelle an.
Aha, haben wir das auch geklärt. Also, genau. Also die Geschäftsstellenadresse ist dann bekannt bei den gängigen Online-Händlern.
Ungefähr so, ja.
Ja. Alles klar. So, und dann hören wir noch die dritte Sprachnachricht, die wir bekommen haben. Die passt ganz gut zu diesem Thema freie Wochenenden und was man vielleicht damit machen könnte.
Hallo, liebe Isa. Vielen, vielen Dank für das letzte gemeinsame Jahr. Ich bin sehr froh, dich als meinen Gegenüber im Büro gehabt haben zu dürfen. Ich vermisse unsere gemeinsamen Gespräche nach, ich nenne es mal Büroschluss jetzt schon. Bin aber froh, dass es nur ein Auf Wiedersehen ist. Und ja, wann sehen wir uns denn zur nächsten Hunderunde?
Oh, süß. Das gebe ich auch nur gerne zurück. Das ist aber ganz lieb, ja. Das wird mir auch fehlen, sehr. Ja.
Das war wer?
Julina Shiva, meine Kollegin, die mir direkt gegenüber sitzt. Sie ist seit einem Jahr bei uns. Und ich war unglaublich froh, dass ich weibliche Unterstützung auch in der Geschäftsstelle bekomme. Nicht, dass die Jungs irgendwie doof werden, aber es ist schon schön, nicht die einzige Frau in der Geschäftsstelle zu sein. Und so hatten wir doch ein paar Themen, die wir beschnacken konnten. Und das war schön, ja.
Und sie hat noch mitgeschickt, vielleicht könnte ein Thema sein, ob es dann mal Zeit für einen eigenen Hund ist.
Ja, ist es. Also ich warte schon drauf. Ich habe eine gute Freundin, die hat einen Rüden, und eine gute Freundin, die hat ein Weibchen. Und die versuchen wir gerade zu verkuppeln. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit, ja. Aber das ist ein Lebenstraum von mir tatsächlich. Ich wünsche mir schon so lange einen eigenen Hund. Und in dem Job mit der Arbeit, ich habe immer im Sport gearbeitet, im Fußball gearbeitet. Da war das leider irgendwie nie möglich, weil man einfach viel zu wenig zu Hause ist und so einem Tier nicht gerecht werden kann. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt auf jeden Fall für mich erfüllen kann, ja.
Du warst vorher bei Hannover 96, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Was hat dich überrascht bei der SG im Handball?
Also überrascht hat mich, das weiß ich noch ganz genau, mein erster Tag, wo ich der Mannschaft vorgestellt wurde. Da war ich 2 Wochen im Amt und wurde beim Trainingsauftakt in der Möwiker Marineschule der Mannschaft vorgestellt. Und ich war so baff. Ich habe abends meine Mama angerufen und gesagt, Wahnsinn, die kennen meinen Namen, ohne dass ich mich irgendwie vorgestellt habe. Also er kam dann Lasse Swan direkt zu mir und sagte, hey, hallo Isabel, schön dich kennenzulernen, schön, dass du da bist. Das Trainerteam, Tobias Karlsson. Also es war so ein warmes Willkommen und so ein Wohlfühlen direkt. Und ja, das kenne ich aus dem Fußball so nicht. Da war doch eine viel größere Distanz auch, was auch okay ist. Also Gott, das will ich gar nicht irgendwie bewerten, aber das war so schön. Also es war richtig schön, hier anzukommen.
Und du hattest einen Wahnsinnsstart bei der SG. Du hast die beste Saison der Vereinsgeschichte direkt erwischt, die Saison 18-19. 4,5 Jahre SG, was waren die Highlights?
Boah. Da gab es so viele. Also das absolute Highlight war natürlich die Meisterschaft dann 2019, wo wir in Düsseldorf mit dem Fanzug und wie viele Fans auch einfach in Düsseldorf uns unterstützt haben. Und dann sitzt man während dem Spiel, ich habe ja zu dem Zeitpunkt wirklich die ganzen Social-Media-Sachen und alles alleine gemacht, und ich sitze dann während dem Spiel und man hat diesen Live-Ticker bei Twitter und man ackert und ackert und guckt dann immer nur hoch auf die Anzeigetafel, und es war so unfassbar spannend. Und irgendwie in dem Moment, wo der Schlusspfiff war, habe ich nur Kai Bendixen umarmt und wusste irgendwie überhaupt nicht, was jetzt passiert, und habe versucht, irgendwie ja in meinem Job, in meiner Rolle zu bleiben. Klar freut man sich, aber dann ging es natürlich los mit Fotografen und Gruppenfoto, und Presse wollte in die Kabine und Fernsehen. Und das war so viel, dass ich echt dann, ich sag mal so nach knapp anderthalb Stunden nach Abpfiff irgendwann nur heulend in der Ärztekammer saß, weil da so viel abgefallen ist, weil einfach so viel war. Also immer wenn die anderen feiern, muss man ja selber trotzdem irgendwie arbeiten und das Ganze nach außen transportieren, was da passiert. Aber das war unglaublich schön. Und als wir dann mit dem Flieger gelandet sind in Sonderburg und dann ging es ins Deutsche Haus, also wir sind mit Hannover 96 aufgestiegen und das war irgendwie, wir waren natürlich auch cool. Also wir sind in die erste Liga damals aufgestiegen und haben dort gefeiert. Aber das hat alles nochmal getoppt, weil das war so eng und mit den Fans auch so eng. Also man spürt richtig auch die Verbindung zu dieser Stadt und Region und das ist alles irgendwie, ja, alles eins und das war schön, ja.
Ich wollte gerade sagen, die Größenordnung war ja wahrscheinlich in Hannover noch eine ganz andere, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen das wohl gefeiert haben.
Ja, auch viele, klar, ja.
Ja. Aber es ist dann dieses Familiäre, ne, was es irgendwie besonders macht.
Ja, es ist diese Verbundenheit, die man hier irgendwie auch jeden Tag spürt. Also ich weiß nicht, wenn man irgendwie durch die Stadt geht und naja, Derby-Sieger und also Daniel hatte das vorhin auch erzählt, ihn kennen natürlich auch viel mehr Leute nochmal von außerhalb und dann kriegt man Gratulationen. Also es ist verrückt, aber es ist unfassbar schön, ja.
Wie läuft das eigentlich bei so einem Spiel, wo das Fernsehen präsent ist? Vielleicht sagen wir mal über Sky hinaus. Hin und wieder übertragen ja auch mal die öffentlich-rechtlichen Spiel. Die kommen dann vorm Spiel zu dir und sagen dir so, Mike Machulla brauchen wir dann und dann, Jürgen Gottfriedsson brauchen wir dann und dann und dann nach dem Spiel nochmal oder wie funktioniert das?
Also wir haben erstmal müssen die sich ja bei Sky auch mit akkreditieren. Also wir wissen im Vorwege schon, dann melden die sich auch bei uns an und sagen, wir kommen mit einem EB-Team. Also entweder kommen sie mit einem Team fürs Schleswig-Holstein-Magazin zum Beispiel und bilden das mit ab oder sie übertragen es auch mit live. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber wir haben ja ganz klare Abläufe im Vorwege besprochen, damals noch mit Tobias Karlsson und Mike Machulla, wann welche Zeiten sind, wo die Spieler zur Verfügung stehen. Daran halte ich mich seit 4,5 Jahren. Sky, die ja jede Woche irgendwie mit uns zusammenarbeiten, die kennen die Zeiten auch. Und dann kriege ich Anfragen, koordiniere das, sag den Jungs in der Regel einen Tag vor dem Spiel schon Bescheid, wann sie wo irgendwie zu sein haben, begleite die, briefe sie im Idealfall vorher auch noch, was für Fragen kommen. Also ich versuche auch schon immer abzuwägen, in welche Richtung was gehen könnte, damit die möglichst sicher sind in ihren Antworten, damit sie einfach das Gefühl haben, vorbereitet zu sein. Jetzt nicht, dass ich den Jungs sage, was sie sagen sollen, aber zumindest, dass wir mal drüber gesprochen haben, welche Themen aufploppen, wenn es denn brisante Themen sind, die abseits des Spiels sind. Und nach dem Spiel kriege ich oder während des Spiels so in den letzten 10 Minuten WhatsApps, welche Spieler gewünscht sind. Und wir sind, das ist auch ein bisschen anders vielleicht zum Fußball, wir stellen auch eigentlich in der Regel, es sei jetzt irgendwas Persönliches, was der Spieler mir im Vorwege gesagt hat, warum er vielleicht nicht zur Verfügung stehen kann. Aber das kam noch einmal kam das vor. Und sonst stellen wir auch immer die angefragten Spieler oder Protagonisten auch zur Verfügung. Ja.
Alles klar. Wir haben schon über das große Highlight Meisterschaft gesprochen. Ich nehme mich einfach mal aus dem Fenster und sag, diese ganze Geschichte mit der Doku war sicherlich auch ein Highlight für dich, aber es hat auch viele Nerven gekostet.
Ja, ich glaube, da habe ich unfassbar viele graue Haare dazu bekommen. Die Doku war unglaublich. Also das hat auch so Spaß gemacht, das ganze Projekt zu koordinieren und zu steuern, weil ich wusste, das wird fordernd und eine Herausforderung, das neben dem ganzen anderen Trubel, den man ja hat, zu wuppen. Die rechte Lage, die Vertragslage im Hintergrund, das war sehr, sehr schwierig, sehr zäh, weil die Live-Rechte bei Sky liegen. Da wurden Verhandlungen geführt um Lizenzgebühren. Also das war, das Konstrukt war einfach sehr schwierig seinerzeit. Wir haben es aber gewuppt bekommen und Stefan Kleinalstede, der Produzent der Doku, ist ja mit einem riesen Risiko auch reingegangen und hat das einfach angefangen, das Projekt, weil er auch so davon überzeugt war. Und wir haben einen tollen Projektkoordinator, Andreas Hartmann von Amazon, der uns da auch super betreut hat, auch während der Pandemie. Also da gab es nicht einmal Zweifel, dass das vielleicht doch noch kippen könnte, weil wir hatten natürlich Sorge, die Saison wurde abgebrochen, dass das vielleicht Amazon vielleicht sagt, okay, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Aber die haben gesagt, okay, gerade jetzt sind wir da und gerade jetzt wollen wir das gerne mitnehmen, wie ihr das begleitet, wie die SG durch diese Zeit kommt, wie das läuft mit der Liga und so weiter. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Und am Ende des Tages ist das einfach, wenn man das anguckt, einfach auch Wahnsinn, dass wir das gemacht haben mit der SG Flensburg-Handewitt. Also,
ja, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Die Einzigartigkeit im Prinzip dieser Doku. Also es gibt diese Dokus über die Top-Fußballmannschaften, über Football-Mannschaften. Im Handball gibt es die natürlich. Sky hat ja hier und da auch was gemacht, aber ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich mal vermuten, dass natürlich eine andere Reichweite, ob es dann bei Amazon ist oder eben bei Sky. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, jetzt mit ein bisschen Abstand auch, wie erfolgreich war überhaupt diese Doku und wie war auch so die Rückmeldung, die ihr darauf bekommen habt?
Also das Feedback war wahnsinnig gut, auch seitens Amazon, die kriegen natürlich auch nochmal die Zahlen zugespielt, die geben die leider nicht raus, weil auch die Reichweite hat mich interessiert. Aber das Feedback, was bei uns ankam, war unglaublich gut, super positiv. Also alle waren total begeistert von dieser Doku und auch viele Handballfans, die vielleicht nicht unbedingt SG-Fans sind, haben sich irgendwie damit identifiziert und mit unseren Spielern und mit unserem Ganzen, wie wir sind. Und genau das wollten wir transportieren. Also wir wollten zeigen, wer wir sind. Wir wollten nichts schönen, wir wollten nichts verfälschen. Und alle Szenen, die man sieht, die sind auch nicht gekappt oder gekürzt worden. Also wir haben kein Skript gehabt. Manchmal hat man das ja das Gefühl bei Sportdokumentation, dass man das Gefühl hat, oh, da würde ich gerne jetzt mehr sehen. Und man kriegt es irgendwie nicht. Also wo man schon das Gefühl hat, da werden nicht alle Türen aufgemacht. Wir haben das bewusst versucht, so transparent wie möglich zu halten, weil wir genau das transportieren wollen. Und ich glaube, dass die SG als Marke, das hört sich jetzt immer so doof an, aber die SG auch unabhängig von sportlichen Erfolgen so sehr dadurch gewonnen hat in ihrem Image, weil wir einfach authentisch sind, wir sind down to earth, also wir sind ja all das, wofür auch die Region hier irgendwie steht und das konnten wir perfekt vermitteln. Und, Entschuldigung, dass wenn ich das noch ergänzen darf, von der Arbeit absolut begeistert, die wir hier alle täglich machen, also ja, das war so der Tenor, was man danach mitbekommen hat.
Ja, ein gutes Beispiel für die Transparenz ist ja auch die Sequenz, in der man Lass es wahren nach diesem Pokal aus gegen Hannover in der Kabine sieht. Da sind ja Worte gefallen, die am Sonntag eine Rolle gespielt haben vor dem Derby. Es gab ein Transparent auf der Nordtribüne, wo es darum ging, dass die Spieler verstehen sollten, wie privilegiert sie sind, bei der SG zu spielen. Also was hat man in dieser Doku gesehen, die man sich weiterhin angucken kann? Also wer es noch nicht gemacht hat bis heute. Es lohnt sich. Das Ende ist natürlich, wie es nun mal ist, mit Corona und dem Saisonabbruch. Man hätte total gerne natürlich die Emotion einer Saison bis zum Ende gesehen.
Ja, super gerne, klar.
Da wäre ja noch ein Derby gekommen damals. Ja. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Das war ein großes Projekt von dir, ein sehr forderndes Projekt. Gab es auch eine Situation, die du als besonders kritisch in Erinnerung hast? Irgendwie eine mediale Aufmerksamkeit, die euch nicht so gelegen war? Und die du dann handeln musstest natürlich in deiner Funktion.
Ja, das war damals die Geschichte mit der Akademie. Das war zwei Tage vorm Derby, wo diese Geschichte in der Jugendakademie, da ging es damals um Misshandlungsvorwürfe. Das war richtig schwierig, weil da ging es wirklich darum zu antizipieren, was passiert jetzt als nächstes, was kommt da auf uns zu. Und ja, da saßen Dirk Schmeschke damals und ich sehr, sehr lange im Büro und haben überlegt und haben vieles schon vorbereitet und auch aus Sicht der SG das vorbereitet, haben mit dem NDR Kontakt aufgenommen, mit verschiedenen Zeitungsagenturen wie auch der dpa um möglichst eben auch unsere Sicht der Dinge, weil das eben sehr subjektiv und sehr einseitig war, die Berichterstattung. Und das ist uns auch gelungen. Aber ich kann dir sagen, an dem Wochenende habe ich sehr, sehr wenig geschlafen. Das hat mich total mitgenommen. Das Handy ging permanent. Dann war noch das Derby. Das Spiel stand dann auch irgendwie unter diesen Vorzeichen. Also das war sehr, sehr heikel. Das Schöne aber im Sport ist, um auch da was Positives zu finden, das ist ja am nächsten Tag schon wieder Schnee von gestern. Also das ist ja auch es hört sich jetzt nicht so an, dass das Schnee von Gott, das will ich jetzt nicht kleinreden, aber man hat das im Rahmen des Spiels und danach flacht das dann auch ab. Dann kamen noch einige Interviewanfragen, die wir natürlich auch bedient haben. Und das Thema intern wurde ja nochmal ganz anders gelöst und besprochen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ja, dann kommt das nächste Spiel und dann geht es eigentlich wieder darum.
Ja, das ist natürlich wichtig zu betonen. Es wurden ja Konsequenzen daraus gezogen, was die Betreuungssituation etc. angeht. Also es geht ja um dieses Zangritual, Aufnahmeritual, wie auch immer, in der Flensburg Akademie. Ich erinnere mich auch noch gut an den Tag und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Du kommst morgens zur Arbeit und weißt eigentlich gar nicht, was passiert. Und manchmal hat man auch Feierabend und dann geht's rund. Kann so kommen.
Ja. Ja, das ist bei dir genau das Gleiche wie bei mir, stimmt, ja.
Genau. Wir haben natürlich überlegt, was wir auch noch hier besprechen wollen. Und mir war ein Anliegen, nochmal darüber zu sprechen, was eigentlich auch in den letzten 4,5 Jahren bei der SG im Social-Media-Bereich passiert ist. Weil die SG ist sehr präsent, also ohne dass ich selbst jetzt auf allen Kanälen unterwegs bin, kriegt man das ja schon irgendwie mit. Ihr seid jetzt ganz aktuell auch noch bei TikTok an den Start gegangen.
Ja.
Vielleicht sagst du uns einmal, wo überall kann man die SG überhaupt finden?
Ja, also natürlich über unsere Webseite. Das ist ja immer so ein bisschen die Visitenkarte im Netz. Aber man findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn und jetzt auch TikTok. Ja.
Genau, das ist das neueste Ding sozusagen bei euch. Vielleicht blickst du einmal zurück. Vor 4,5 Jahren waren diese Dinge natürlich auch noch nicht so wichtig, wie sie jetzt sind.
Ja.
Aber wie hast du die SG damals sozusagen vorgefunden und wo steht ihr jetzt aus deiner Sicht, was diesen Bereich angeht?
Ja, ich denke, also, dass meine Vorgängerin Sandra Jakobsen, damals noch Sandra von Wallis, das ja in ihrem Rahmen perfekt und super gut gemacht hat und gepflegt hat. Deswegen ist es wichtig dazu zu sagen, dass diese Kanäle sich auch einfach rasend schnell immer wieder verändern und man muss in dieser Dynamik mitgehen und sich immer wieder anpassen und neu erfinden. Damals waren die Reichweiten zum Beispiel bei Instagram bei, ich glaube, knapp 35.000. Inzwischen sind wir bei 96,5. Habe ich jetzt, da hilft natürlich der Derby-Sieg irgendwie auch nochmal, habe ich gestern nochmal geguckt und ich habe eigentlich die ganze Zeit gehofft, dass wir bei Instagram die 100.000 knacken können, das ist mir bis jetzt nicht gelungen, aber ich hoffe, dass das in diesem Jahr dann doch noch klappt in dieser Saison. Ja, es hat sich unglaublich gewandelt. Die Corona-Pandemie hat dazu auch nochmal irgendwie beigetragen, dass man da noch mehr drauf achtet, dass wir noch mehr machen, um die Leute irgendwie besser mitzunehmen, mehr Infos zu geben, dass man einfach nicht von der Bildfläche verschwindet, weil wir mussten ja Inhalte liefern, Stories liefern, weil die Spiele gab es nicht mehr. Und ich glaube, wenn man nur immer von Spieltag zu Spieltag guckt, ist das auf Dauer schwierig. Und deswegen ist uns auch da ein Anliegen, transparent zu sein, die Leute bestmöglich mitzunehmen, zu zeigen, was wir machen, zu zeigen, wer wir sind. Also wer sind die Spieler, was steckt hinter den Jungs? Wir hatten jetzt zum Beispiel einen tollen Klönschnack, unser Videoformat, das mir auch total am Herzen liegt, was wir seinerzeit mit dem SAZ gemeinsam auch auf den Weg gebracht haben. Ja, das macht unglaublich Spaß, weil man kann die Jungs einfach mal kennenlernen. Man sieht immer nur die Spieler und die sollen performen und abliefern, aber das sind auch alles Menschen, die dahinter stecken, die auch ihre ganz eigene Geschichte haben und das macht unglaublich viel Spaß, das auch zu transportieren. Gemischt immer natürlich mit dem Sportlichen. Aber ja, das ist auf jeden Fall aufregend, weil es steht nie still.
Du hast viele verschiedene Plattformen aufgezählt. Wie schaffst denn du das überhaupt, da auf dem Laufenden zu bleiben? Weil du hast gesagt, die entwickeln sich rasend schnell und es sind auch dann immer mal andere Dinge gefragt. Wie schaffst du das, da auf dem Laufenden zu bleiben, was ihr machen müsst, um es mal so zu sagen?
Ja, sicherlich durch den eigenen Konsum irgendwie auch. Also man guckt natürlich ganz viel bei anderen Vereinen, bei Verbänden, aber auch bei Influencern oder Unternehmen. Also es ist ja ganz breit gefächert. Und ich glaube, man sollte ja nicht so vermessen sein, zu sagen, okay, wir machen das gut, deswegen bleiben wir dabei. Sondern dass man auch immer sich was abschaut und weiterentwickelt. Das ist so, diesen Drang habe ich halt extrem bei mir selber und so gesehen natürlich auch in meiner Arbeit, dass ich immer irgendwie weiterkommen will. Also dieses Gefühl von Verwalten oder Stillstand, das das liegt mir nicht gut. Und deswegen, ja, da geht es einfach darum, dass man viel guckt, natürlich sich beliest oder reinguckt, was sind Trends. Ich habe inzwischen auch eine tolle Werkstudentin, Dina Treder, an meiner Seite und auch zwei ehrenamtliche Mädels, die noch mal ganz anders drauf gucken, und natürlich schnacken wir darüber und die haben auch noch mal einen guten Input. Und das ist mir auch wichtig, weil man selber ist ja irgendwann auch immer so in seiner Fahrrinne. Und ich finde das ganz, ganz schön, auch von außen, dass dann auch Input dazukommt von jüngeren Mädels, ganz andere Zielgruppe, die auch ganz anders drauf gucken. Und das hilft total, das weiterzubringen.
Wen erreicht ihr damit? Also hast du einen Überblick, welche Altersgruppen ihr damit erreicht mit den verschiedenen Plattformen?
Also genau, es kommt auf die Plattform drauf an. Jetzt tatsächlich mit TikTok fangen wir an bei, ich glaube, ab 10, 11, 12. So die Altersstruktur, Durchschnitt liegt bei 15 Jahren. Dass wir dann bis Open End, bei Facebook ist die Zielgruppe deutlich älter. Aber so, dass wir im Prinzip mit allen Plattformen die komplette Gesellschaft einmal abbilden können, ja, und möglichst viele Leute erreichen. Und gerade auch mit TikTok, und wir haben ja auch, das haben ja meine beiden Kollegen Tore Hagelüken und Daniel Bohr ins Leben gerufen, Siggis Möwenbande. Wir möchten natürlich auch Jugendliche und vor allem auch Kinder von der SG begeistern. Und da passt TikTok perfekt auch in unsere Strategie.
Ich habe deine Pressemitteilung zum Startschuss von TikTok gelesen. Hab fast alles verstanden. Nee, also wirklich interessant. Ich selbst bin nicht bei TikTok, aber ich weiß natürlich, worum es da geht. Ihr macht da so 15 Sekunden Clips, ja, die dann auch nochmal Einblicke eben geben sollen. Aber ich finde es tatsächlich ganz, ganz spannend, dass es wirklich 15 Sekunden sind, in denen man was vermitteln will, was verkaufen will sozusagen.
Ja, absolut. Für mich ist das diese Plattform auch nach wie vor Neuland. Ich fuchs mich da auch immer wieder mehr rein. Wir haben da eine tolle Mitarbeiterin, die ehrenamtlich uns da unterstützt, die sich der ganzen Sache angenommen hat. Die hat seinerzeit ihre Bachelorarbeit über TikTok geschrieben, am Beispiel der SG Flensburg-Handewitt. Das war mir wichtig, dass wir da vielleicht auch eine fundierte Grundlage haben, ob das für uns Sinn macht oder nicht. Viele Handballvereine und auch die Liquimoli-Handball-Bundesliga sind ja schon länger bei TikTok vertreten. Aber es ist natürlich auch immer, und das ist mein Anspruch, die Frage, kann ich das leisten? Also kann ich das auch so leisten, dass es einen Mehrwert für uns schafft? Oder sind wir eben von der Anzahl der Mitarbeiter oder von der alltäglichen Arbeit in den Kapazitäten so begrenzt, dass wir es einfach nicht abdecken können? Und dann möchte ich lieber den Kanal nicht öffnen, weil dann wird er nur stiefmütterlich nebenbei laufen. Das ist nicht mein Anspruch. Also wenn, dann machen wir es ganz und dann auch richtig oder halt gar nicht. Und da hatten wir eben vorher diese Auswertung im Rahmen der Bachelorarbeit. Und ja, also es sind 15-sekündige Clips, die nach Trend-Sounds auch produziert werden. Also Jennifer schneidet die, lädt die hoch. Interessant da, und das finde ich besonders spannend, weil es ist so ganz anders zu allen anderen Kanälen, ist der Algorithmus von TikTok, weil es ist unabhängig davon, wie viele Follower du hast oder was für eine Interaktion du hast mit deinem Account. Das Video kann viral gehen, einfach weil das Video gut ist. Und das ist total spannend. Und das, dann wird die Arbeit, die man da reinsteckt, nochmal ganz anders belohnt in dem Sinne mit Reichweite, Klicks und Likes. Ja,
ja, da gab es doch auch vor kurzem so einen kurzen Clip, der viral gegangen ist, wo es nur darum ging, wie die Spieler im Hardspot rumfingern.
Ja. Ja, total crazy. Ja, 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 ja. Okay. Fragen wir uns auch, warum. Aber ja. Ja,
ja. Also du hast eben gesagt, ganz klare Prüfung, was ist möglich, was nicht, und lieber ganz, also entweder ganz oder gar nicht. Braucht man denn all diese Plattformen, muss man die alle bedienen, um mitzuhalten?
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch immer natürlich, also klar, alle halbe Jahr, also immer in der Sommerpause, in der Winterpause, mache ich mir Gedanken und überlege, macht das Sinn, sollen wir das weiterführen? Wie wollen wir es weiterführen? Und natürlich ist es für mich ganz schwierig, weil ich komme aus dem Fußball mit einem ganz anderen Team. Also da saßen wir mit 8 Leuten. Borussia Dortmund hat inzwischen, glaube ich, die größte Medienabteilung in der Fußball-Bundesliga mit 21 festangestellten Mitarbeitern. Also das ist schon stark. Wobei der FC Bayern, die haben aber auch einiges, glaube ich, outgesourced. Da bin ich aber nicht so ganz im Bilde. Ja, es ist eine Frage der Manpower am Ende und ob wir es brauchen oder nicht. Ich tue mich halt extrem schwer, etwas einzukürzen, wo ich das Gefühl habe, da passiert aber irgendwie was und wir steigern uns da. Und sicherlich kann man bei dem einen oder anderen Kanal überlegen, wie viel investieren wir rein und wie viel bekommen wir am Ende raus. Ich glaube aber ganz unabhängig davon, werden die Inhalte ja nur jeweils für den anderen Kanal auch aufbereitet, zielgruppenspezifischer aufbereitet. Und ich glaube, so sehe ich das, ist das auch ein Imagefaktor. Wo möchte man vertreten sein? Und wir wollen doch eigentlich jedem einen Zugang zu uns ermöglichen und auch natürlich jedem da draußen einen Mehrwert mit der SG Flensburg-Handewitt schaffen. Und deswegen würde ich auch zum Beispiel YouTube, das ist ja sowas, wo man noch viel, viel mehr machen könnte, mit anderen Kapazitäten sicherlich, was ein ganz eigenes Thema ist, dieser Videobereich. Aber ja, am Ende, wenn man nicht da vertreten ist und man wird dort nicht gefunden, finde ich es auch schwierig. Also ich glaube, es hat auch Imagegründe am Ende, klar.
Wie seid ihr aufgestellt im Vergleich, im Handball-Bundesliga-Vergleich?
Ich glaube, inzwischen ganz gut, lange nicht. Lange hatte ich eine Praktikantin in meinem Bereich, über ja, 2 Jahre. Vorher war ich komplett alleine. Wir haben einen freien Redakteur, Jan Kirschner, der für uns die Spielberichte und Vorberichte für die Webseite schreibt, abgesehen von den aktuellen Sachen. Das liegt alles bei mir auf dem Schreibtisch. Wir haben eine Fotografin, die bei uns anhängt. Jetzt eine Werkstudentin, die sich nur um das Social Media Management kümmert. Und an den Spieltagen, und das ist auch, da bin ich so dankbar, deswegen möchte ich das gerne hier einmal sagen, haben wir 2 ehrenamtliche Helferinnen, 2 Volunteers, die das wirklich machen, weil sie unfassbar Bock haben auf die SG, Spaß haben an dieser Arbeit, an den Social-Media-Sachen haben, die ganz fleißig sind und ohne die das am Spieltag so in der Form auch nicht möglich wäre. Und das muss man einfach auch mal ganz klar so sagen. Im Vergleich zur Handball-Bundesliga stehen wir, glaube ich, ganz gut da, wobei es gibt auch einige Vereine, die 2 festangestellte Positionen auch in dem Bereich haben. Und aus meiner Sicht ist das ja auch der nächste Schritt, der dann kommen muss, um sich da breit genug aufzustellen. Weil dieser ganze Bereich der Content Creation, also man muss ja den Content erstmal erstellen, man muss ja erstmal Videos drehen. Abgesehen davon werden die geschnitten. Also es ist auch immer so die Diskussion in der Geschäftsstelle, ja, mach mal schnell einen Post. Nee, das läuft bei uns durch 3, 4 Programme teilweise, bis wir überhaupt einen fertigen Post haben. Sei es Bildmaterial zu erstellen, das Ganze aufzubereiten in Photoshop oder Lightroom. Dann haben wir mit Canva ein Tool, das diese ganzen Grafikvorlagen, die wir gemeinsam mit unserem Partner Hoch 2 entwickelt haben. Also die haben alle einen Durchlauf und dieser Content ist, das macht man dann für Facebook und dann geht's los für Instagram. Also die Anforderungen sind natürlich auch unterschiedliche und das braucht einfach Zeit. Und deswegen, klar, Manpower hilft extrem, um Content zu erstellen und sich das bestmöglich aufzuteilen, diesen auch zu verarbeiten.
Und jetzt mal von Content-Seite. Content ist ja so ein sehr neues, neumodisches Wort. Also von der inhaltlichen Seite gesehen, wie seid ihr da aufgestellt? Aus deiner ganz subjektiven Sicht.
Wie meinst du das?
Also macht ihr guten Inhalt im Vergleich zu anderen?
wir machen unseren eigenen Inhalt. Ja, also ich finde immer gut und schlecht, das ist immer so schwierig. Ich möchte ungern andere bewerten, aber ich glaube, dass wir versuchen, viel Nähe zu transportieren, transparent zu sein, dass wir versuchen, die Leute abzuholen. Ich glaube, gerade in der Corona-Pandemie war so das Feedback auch der Fans, dass uns das auch gelungen ist, die da irgendwie bestmöglich mitzunehmen, weil eben auch bei den Spielen ja Zuschauer gar nicht zugelassen waren, dass wir noch mehr Hintergrund und noch behind the scenes und irgendwie.
Wie weit könnt ihr da gehen? Was sind die Spieler bereit zu zeigen?
Naja, wir waren ja jetzt bei einem zu Hause kochen, das fand ich schon überragend, weil das hätte ich nicht gedacht, aber das zeigt auch einfach, dass wir richtig, richtig coole Jungs bei uns in der Truppe haben. Ich glaube, das wäre im Fußball so nicht unbedingt möglich. Also ich glaube, während dem Spiel ist das schon nochmal was anderes oder im Vorlauf aufs Spiel, da ist die Kabine einfach tabu und das ist, da sollen die sich fokussieren und konzentrieren, aber die sind schon offen dafür, weil sie auch verstehen und wissen, dass das irgendwie von Bedeutung ist und wichtig auch für sie selber ist am Ende des Tages. Aber das sind sie schon, ja. Nur ob das jetzt besser oder schlechter als bei anderen ist, jetzt auch, ne, rückblickend, oder es gibt ja viele Sachen, wo ich auch sage, oh, das hätte ich gerne noch gemacht und das wäre mir wichtig gewesen. Aber am Ende hat man auch nur einen Tag von eigentlich 8 Arbeitsstunden, meistens sind es mehr. Und die sind prall gefüllt. Deswegen, klar, es gibt immer Sachen, die man besser machen möchte.
Wie stark musst du im Blick haben, was die Jungs da aus der Mannschaft da selber so treiben? Hin und wieder kann man ja sagen, musste auch mal was gelöscht werden, sicherlich.
Ja.
Hast du da also alle 4 Stunden guckst du da mal nach, was die so gemacht haben, ob sie was gemacht haben,
ja,
oder
so,
wie kann man sich das vorstellen?
So krass zum Glück nicht, weil so aktiv sind sie meistens auch nicht. Aber klar, der ein oder andere Post ist wirklich mal in der Tonne gelandet. Und natürlich haben wir das im Blick, weil wir sie natürlich auch mit supporten. Also wir liken und kommentieren und wollen ja auch, das sind ja unsere Influencer, wenn man das so möchte. Das sind ja die Influencer der SG Flensburg-Handewitt. Deswegen ist ja auch ganz wichtig, was sie posten. Aber es ist schon so, dass wir jetzt auch im Vorwege auf die Saison im Trainingslager gebe ich immer eine kleine, ich nenne es mal Medienschulung, hört sich jetzt größer an, aber da sind so Do's und Don'ts, was man machen kann, was man vielleicht nicht machen sollte, wie die Wege sind der Absprache, wenn irgendwas ansteht, wie unsere Abläufe sind, also gerade für die Neuzugänge, die das vielleicht nicht kennen, wie wir am Spieltag wann welche Zeiten sind, dass die Journalisten sich bei mir melden und ich Termine mit den Jungs koordiniere, um denen das am
Sehr
Ende...
Sehr mühsam.
Ja, für dich ja. Ich glaube, für die Jungs ganz angenehm, dass da nicht die ganze Zeit das Telefon klingelt. Aber solche Sachen besprechen wir einmal im Vorwege der Saison und dann wissen die eigentlich auch, woran sie sich halten können. Aber andersherum fragen sie natürlich auch, wenn sie Fragen haben zur Verifizierung oder was auch immer. Also die kommen ja auch auf uns zu und fragen, ja.
Ja, okay. Aber wie gesagt, also manchmal musst du auch eingreifen. Keine Ahnung, wenn man zum Beispiel einen Vertrag an anderer Stelle unterschrieben hat, sollte man sich mit dem Verein noch nicht befassen zum Beispiel.
Genau.
Dann kommst du um die Ecke und sagst, mach mal nicht.
Genau. Also sowas besprechen wir schon. Und das Schöne ist ja, die Jungs, die sind ja auch alle sehr, sehr weit auch und haben auch gewisse Sachen im Blick und fragen und besprechen. Und dann kann man natürlich schon auch irgendwie Einfluss darauf nehmen. Manchmal gelingt das nicht so gut. Dann spricht man im Nachhinein darüber. Aber das ist sehr, sehr selten zum Glück.
Wer ist so dein Top-Performer auf euren Kanälen? Du hast nämlich vor 2 Jahren gesagt, wäre natürlich Luft nach oben hier und da. Damals hast du Lasse Swan gelobt für seine Reichweite. Wie ist das jetzt so? Wer ist da der Bringer?
Ich habe die jetzt gar nicht so im Auge, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass Jim Gottfriedsson auch eine sehr gute Reichweite hat. Lasse Swan seinerzeit auf jeden Fall. Ja, die sind alle nicht so ultra aktiv. Johannes Goller ist total durch die Decke gegangen von der Reichweite her. Das sind so die Top-Performer, ja, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich habe keine konkrete Zahl jetzt, die ich dir hier hinwerfen könnte.
Ja, auf jeden Fall beobachtet man ja auch, dass immer mehr auch selbst so ein bisschen Werbung dann dort machen.
Genau.
Insofern ist es ja auch immer für die Sportler selbst, glaube ich, Licht und Schatten, kann man schon sagen. Natürlich profitieren sie davon und das ist auch sehr wichtig. Aber wir haben auch hier im Podcast ja schon drüber geredet, dass in den sozialen Medien scheinbar keine Regeln gelten, was die Kommunikation angeht.
Ja.
Das ist sehr schwierig. Wie denkst du darüber?
Finde ich auch. Ich finde das sehr, sehr schwierig, weil einige Kommentare, sei es jetzt bei Spielern, aber auch was man in der Sportwelt generell verfolgt, also das kann man jetzt komplett verallgemeinern, sind schon eher ja fragwürdig. Und da stelle ich mir immer die Frage, würden die Leute das auch face-to-face machen? Und das ist eben durch diese Anonymität und fällt es natürlich viel leichter, da auch seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Da würde ich mir schon wünschen, dass es da bessere Regeln gibt tatsächlich. Aber für die Spieler muss man ja auch sagen, ich finde, wenn du als Spieler deinen eigenen Social-Media-Account irgendwie hast, du kannst ja selber entscheiden, was gibst du preis und was nicht. Das ist ja schon anders als jetzt bei der Presse oder in den Medien. Da ist es dein Kanal und da kannst du selber genau entscheiden, möchte ich private Einblicke geben, ja oder nein. Das muss dann am Ende auch jeder für sich selber entscheiden.
Ja, habt ihr die Möglichkeit sozusagen, es ist schwer, wenn man über soziale Medien redet, nicht englische Wörter zu benutzen, so ein Community Management, das heißt, dass ihr auch guckt, wie kommentiert wird und da gegebenenfalls auch moderiert?
Ja, absolut. Also das haben wir, das ist genau, das fällt in den Bereich Social Media Management, fällt auch das Community Management. Wie gesagt, auch da wieder, hätte man mehr Kapazitäten, kann man das sicherlich noch viel mehr ausreizen. Keine Frage. Wir wissen aber, was unter unseren Postings steht, versuchen das gegebenenfalls zu moderieren. Aber auch da macht man es irgendwie immer falsch. Also es ist sehr, sehr schwierig, ja.
Das fällt tatsächlich dann nicht mehr in deine Amtszeit. Ab der Saison 23/24 gibt es einen neuen Medienvertrag für die HBL, damit auch für die Clubs. Dein Media übernimmt das Ganze, ein Streamingdienst, der quasi neu aus dem Boden gestampft wurde, der viele Sportarten mittlerweile außer Fußball mit an Bord hat und das auch so als Idee verfolgt, alles außer Fußball im Prinzip. Mit diesem Medienvertrag kommt auch auf die Vereine einiges zu. Also die versprechen sich viel davon, aber müssen auch einiges liefern sozusagen. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen updaten?
Also ein super spannendes Projekt, muss man sagen. Also wenn das alles so kommt, was sie sich vornehmen und sie sind da mit Hochdruck dran, sich breit aufzustellen, dann wird das eine tolle Handballplattform mit Jugend, mit Frauen, Herren, hoffentlich auch wettbewerbsübergreifend. Also das wird sehr, sehr spannend. Ganz anders als jetzt zu Sky, ohne dass jetzt besser oder schlechter, sondern es wird einfach neu und spannend. Hätte ich auch sehr gerne noch miterlebt, muss ich sagen. Aber jetzt kriegt man natürlich auch die Planung im Vorwege schon mit. Und das bedeutet, noch mehr, ja, ich sag mal, Content-Inhalte zu erstellen während der Woche. Das Konstrukt sieht vor, dass die Vereine da auch eigenständig mehr produzieren und das zuspielen. Das ist zum Beispiel auch, also ich finde das absolut sinnvoll. Ich war jetzt auch Teil einer AG-Kommunikation innerhalb der Liquimoli-Handball-Bundesliga noch mit 4 weiteren Pressesprechern unterschiedlicher Vereine, wo wir ganz eng mit der Liga auch zusammenarbeiten, um genau solche Themen auch mit voranzutreiben, immer was anliegt. Das hat auch super viel Spaß gemacht, weil die Kommunikation und der Austausch zwischen den Kollegen innerhalb der Liga ist unglaublich gut, aber auch innerhalb der Champions League. Also das kann man nicht anders sagen. Das hat auch großen Spaß gemacht, dass man irgendwie mit den Kollegen sehr, sehr gut kann. Und da kommen genau diese Themen auf. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das abdecken von der Manpower her, dass dieser Content erstellt wird. Und wir haben jetzt zum Beispiel mit DAZN einen Partner, wo ich mir gewünscht hätte, dass die auch mal für einen Vorbericht, Sky macht das natürlich super, die sind immer bei den Topspielen auch für einen Vorbericht in der Halle. Die sind regelmäßig hier, die drehen beim Training, die machen Interviews mit den Spielern. Und das ist so wichtig, weil dieser Sport lebt auch von den Persönlichkeiten, die dahinter stecken. Und der Zuschauer am Fernsehen, der sieht ja gar nicht, kann sich gar nicht identifizieren. Und ich glaube, diese Identifizierung hilft, um weiter dran zu bleiben, um noch mehr Handballspiele zu schauen. Und das war auch damals auch der Grund natürlich, warum wir die Doku ins Leben gerufen haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, um die Vereine werden mehr in die Pflicht genommen. Das ist aber auch ein totaler Win irgendwie und ein totaler Bonus, weil man kann natürlich noch mehr zeigen, wer man ist. Die Spieler in den Vordergrund stellen und aber das erfordert Manpower und ich glaube, da wird auch jeder Verein nochmal einen Zuwachs haben an Personal, um das eben abzudecken, weil Dein möchte nicht nur auf die Spieltage gehen, sondern eben auch die Tage dazwischen füllen mit Magazinen, mit Inhalten, mit Interviews und das ist doch schön. Also das ist doch für jeden Handballliebhaber eigentlich toll, wenn man jeden Tag Handball schauen kann. Ich finde das super.
Ja, ich freue mich auch drauf. Also ich bin auch ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ob eine Plattform ohne Fußball wirklich funktionieren kann, ob das bei den Fans ankommt. Und eben, weil es nochmal wieder eine Plattform mehr ist, hängt dann natürlich davon ab, ob man auch noch irgendwie Fußball schauen will, dann braucht man mittlerweile dann vielleicht 3 oder 4 Sachen. Aber ich bin ganz gespannt, freue mich, dass man dann auch Bundesligaspiele mal auf Abruf sozusagen sehen kann. Das ist toll. Und wir werden das im Auge behalten. Ich bin eigentlich mit meinen 2 schlauen Zetteln hier am Ende. Wow. Du hast auch 2 schlaue Zettel vor dir liegen.
Das stimmt.
Musst du noch irgendwas loswerden?
Nee, ich möchte mich ganz herzlich auch bei dir und bei deinen Kollegen bedanken für die letzten 4,5 Jahre. Es hat großen Spaß gemacht. Ich musste mich sehr an das Tempo im Handball gewöhnen, weil ich doch mit ganz viel, ja, Willen vom Fußball kam, ganz viel verändern wollte und habe doch gelernt, dass das im Handball anders ist. Habe, glaube ich, mir ein bisschen an die ein oder anderen Stelle bin ich in meiner Rinne mal nach links und nach rechts gekappt. Aber ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr guten Weg gefunden in der Zusammenarbeit. Und so sehe ich das. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Da gehört ihr als Journalisten ja auch komplett dazu. Und allen an der Stelle ein großes Dankeschön natürlich auch an alle anderen, die das hören, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, an meine lieben Kollegen auf der Geschäftsstelle, die zu Freunden geworden sind. Ja, danke an die Mannschaft, an das ganze Team drumherum. Das ist eine Familie und das wird auch so bleiben. Und ich hoffe, ich darf gerne nochmal kommen, immer wieder nach Hause kommen. Ja, also danke an der Stelle, ja.
Damit hast du mir was vorweggenommen. Ich wollte nämlich auch noch ein Dankeschön loswerden. Du hast es schon gesagt, so ein paar Abläufe mussten sich vielleicht auch erst finden. Wir haben um das ein oder andere Zitat gerungen, waren uns nicht immer ganz einig. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass die Zusammenarbeit am Ende immer ehrlich war, immer anständig war. Und auch, was ganz wichtig ist, dass am Ende auch immer gelacht wurde. Ja. Nicht währenddessen vielleicht, aber hinterher. Weil ohne diesen Spaß haben wir auch schon gesprochen. Hier geht's ja irgendwie nicht in diesem Beruf. Das macht ganz viel aus. Du hast immer versucht, jeden Terminwunsch irgendwie möglich zu machen. Manchmal war es nicht möglich, aber du hast es fast immer hingekriegt, würde ich sagen. Auch mitunter sehr kurzfristig. Deshalb auch von mir und meinen Kollegen ein herzliches Danke für die Zusammenarbeit. Und es gibt ja auch diesen Podcast, muss man vielleicht auch mal sagen. Da warst du ja auch mit dran beteiligt. Ja. Das ist ja nicht nur ein SAZ-Podcast, sondern ein SAZ-SG-Podcast.
Wollten wir unbedingt, ja.
Ja. Insofern.
Stimmt, ja.
Ja, haben wir da natürlich auch zusammengearbeitet. Dankeschön.
Ja, danke dir. Also ich glaube, es ist ja normal, dass unsere Interessen aufeinanderprallen. Das bringen die beiden Jobs einfach mit sich. Aber es war immer respektvoll, auf Augenhöhe. Und das war mir ganz wichtig, dass man danach immer sich gut wieder, dass man gut auseinandergeht und dass wir, ich glaube, wir haben immer irgendwie einen Weg gefunden, mit dem wir alle dann leben konnten und Kompromisse gefunden. Ja, und das ist auch was Besonderes. Ja, schön. Danke dir.
Und an euch da draußen natürlich auch Dankeschön fürs Zuhören, dass ihr euch auch die letzte Folge in diesem Jahr wieder angehört habt. Wir kommen im nächsten Jahr wieder, so viel ist sicher. Wir schauen mal wann, ob es schon im Januar ist, ob es Mitte Januar ist, Anfang Januar, Ende Januar, Anfang Februar. Mal gucken, was die WM so bringt. Auch das wird spannend. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dann wieder zuhört. Alle Folgen gibt es wie immer auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst, wo man Podcasts so hören kann. Auch auf der SG-Homepage übrigens.
Genau, kann man, das seid ihr auch, genau.
Kann man reinhören. Habt sehr, sehr schöne Weihnachten. Genießt die letzten Tage der Adventszeit. Lasst euch reich beschenken. Wie auch immer Weihnachten dann aussieht. Macht's euch gemütlich. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.